In Folge 18 erfahren wir heute, was Markus und Fruchtfliegen gemeinsam haben.
Und warum man auch als Bäcker nicht zwingend so müde gucken muss wie Susan Link. Los geht's.
Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast für gute Laune, für gute Nachrichten, für gute Geschichten, für gutes Wetter heute vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall bester Dinge, dass das wieder eine ganz wunderbare Folge wird, denn er ist an meiner Seite Comedian, Autor, Kinogranate, Bienenbeglücker, ach was weiß ich, was ich alles zu ihm sagen könnte. Außerdem heißt er noch Markus Barth.
Und die Dame natürlich, die diese Woche wieder die etwas kleinen Äuglein hat, weil sie wieder MoMA moderiert. Susan Link ist natürlich auch mit dabei.
Ja, wir freuen uns ja. Ich habe auch das Gefühl, es werden zwar im Moment um uns herum weniger schlechte Nachrichten, aber es sind immer noch nicht genug gute. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns wieder hier, keiner weiß ja, was der andere mitgebracht hat, aber wieder schöne Sachen erzählen werden. Und wir gucken natürlich am Anfang auch immer noch mal so ein bisschen zurück auf die Folge davor, weil ihr uns natürlich auch immer gut versorgt mit eigenen Geschichten oder Reaktionen. Markus, du hast wieder was.
Das ist vollkommen richtig, weil vor allem muss ich auch mal sagen, ich freue mich immer so sehr, weil ein Feedback, das wir ganz oft bekommen, ist, Mensch, ich höre den Podcast so gerne und bitte mach das auch nach Corona weiter. Die Leute haben jetzt schon Angst.
Ja.
Leute haben jetzt schon Angst, dass wir aufhören, weil sie sagen so, man kann doch
hoffentlich
immer gute
geht die Inzidenz
genau.
nicht zu null.
Genau. Also keine Angst, noch haben wir keinerlei andere Pläne. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Und ja, ich muss natürlich rückblickend auf die letzte Folge, bevor wir irgendwas anderes machen, Susan, muss ich natürlich dir etwas sagen, aber nicht nur dir, sondern auch all unseren Hörern und Hörerinnen ist mir ganz wichtig, euch allen einmal zu sagen, you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Das war jetzt total schief, weil ich gemerkt habe, man kann gar nicht, wenn man Kopfhörer drin hat, kann man gar nicht auch gleichzeitig noch Gitarre spielen, die man dann nicht hört. Deswegen haben die immer einen Knopf im Ohr. Jetzt weiß ich das. Na gut, also den Gesang denken wir uns weg, aber die Ukulele. Ihr seht, ich bin voll dabei. Also Ukulele, ich kann es ja nur empfehlen. Ich habe ja erwähnt,
du hast sie
Mal,
dir angeschafft, genau.
Ich habe sie mir angeschafft fürs Wohnmobil. Es ist das perfekte Instrument. Ich bin jeden Tag am Klimpern und es macht einfach nur unsäglichen Spaß. Ich habe jetzt zum Beispiel auch rausgefunden, dass ja auch Nils Bokelberg, den ich auch extrem gerne folge bei Social Media, auch Ukulele spielt. Und Sarah Kuttner spielt auch Ukulele. Also scheinbar, ich bin da einem Trend aufgesessen jetzt offensichtlich. Also es ist, ich kann es nur empfehlen. Es ist das tollste Instrument.
Da haben wir ja schon eine Band. Ja, toll, genau. Dass du unseren Wunsch erfüllt hast, weil es gab ja wirklich mehrere Leute, die sich gemeldet haben und gesagt haben, hey, unbedingt muss er was vorspielen. Ich hatte es mir schon in der letzten Folge gewünscht und es war natürlich fantastisch.
Es hat
also
sich gelohnt.
Es hat sich sowas von gelohnt. Ich bin verrückt.
Und es gibt übrigens noch ein Feedback, weil wir letzte Woche die Unterhosen von Sissi hatten, die versteigert wurden.
Ja, natürlich.
Und da hat direkt auf unserer Podigee-Seite, ihr wisst, wenn ihr einfach mal auf erzählmirwasgutes.de geht, da könnt ihr den Podcast auch hören und da könnt ihr auch kommentieren. Ich bemühe mich auch immer, darauf zu antworten. Und da hat jemand geschrieben, der sich nennt der Rheinische Antiquarius, schreibt, übrigens wurde eine nachweislich Queen Victoria gehörende Unterhose kürzlich für 12.000 Pfund versteigert. Da bekam man allerdings auch was fürs Geld, denn die Dame war nur etwa 4 Fuß 8 Inch groß, aber fast genauso breit. Okay, also da, ja, das war dann wahrscheinlich ein bisschen größer als die von Sissi. Aber dafür waren ja bei Sissi gleich drei Teile, wie wir gelernt haben.
Das waren drei Teile und leider, da hat er recht, hatte Sissi ja Size Zero, also Größe 32, da war ja nicht viel zu holen stoffmäßig. Ne? Also eine echte Alternative.
So, aber ich würde vorschlagen, wir legen direkt los mit der ersten guten Geschichte, die du mitgebracht hast. Susan, ich bin sehr gespannt.
Ja, ich bin heute, als erstes habe ich gedacht, bin ich mal ein bisschen nachhaltig unterwegs, weil das hat mir wirklich sehr gut gefallen, was ich da gelesen habe. Und zwar geht es darum, dass wir vielleicht demnächst in Häusern leben aus Bananenschalen und Zwiebelresten.
Ach.
Und diese Vorstellung fand ich ganz schön. Das ist nämlich eine Idee oder eine Versuchsreihe aus Japan. Da haben Forscher sich nämlich damit beschäftigt, aus Lebensmittelresten eine Betonalternative zu machen. Und das funktioniert funktioniert tatsächlich. Also die haben, es gibt dieses Konzept sowieso schon, man nimmt pulverisiertes Holz, mit großer Hitze wird das zusammengepresst und das ist so die bisherige Alternative für Beton, mit der man so arbeitet. Das haben die jetzt aber wirklich mit Bananen, Orangen und Chinakohl gemacht und das Ganze wird dann wirklich gepresst und mit Wasser vermengt und das Material, was dabei rauskommt, ist einfach, muss man sagen, wenn es so ist, wie die Forscher das sagen, sensationell, denn es verrottet nicht, es wird nicht von Schimmel befallen. Das heißt also für Bauprojekte super, wir kennen das ja, die meisten Gebäude haben schon beim Bau Probleme zu trocknen. Also das scheint da überhaupt kein Problem zu sein. Und wenn man zum Beispiel, also es ist sowieso so stabil wie Beton, aber wenn man Chinakohl benutzt, ist es sogar noch dreimal stabiler als Beton. Das finde ich sensationell, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, aber letzten Endes, Beton ist ja auch nur so eine zusammengerührte Masse, also wenn das funktioniert. Das Tolle ist, wenn das wirklich funktioniert, also das ist jetzt in einer Testphase, man kann es noch nicht kaufen, aber die sind da wirklich schon weit fortgeschritten, dann könnte man sozusagen zwei große Probleme bekämpfen, nämlich Lebensmittelverschwendung. Also wir haben ja letztens hier schon mal drüber gesprochen, in Deutschland alleine jedes Jahr 18 Millionen Tonnen. Dann könnte man ja sagen, komm, wir nutzen das wirklich für sinnvolle Sachen wie für so eine Wiederverwendung. Und ich hatte da jetzt auch nicht so einen richtigen Plan von, aber Beton ist wohl wirklich auch echt sehr umweltschädlich in der Herstellung. Also da gibt's wohl 700 Kilogramm Kohlenstoffdioxid für eine Tonne Beton. Ui. Das ist also wie wenn zwei Autos ein ganzes Jahr durchfahren. Also das frisst richtig was weg. Das heißt, man könnte da wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und ich finde einfach die Vorstellung super, dass wir dann in so Gemüse und Bananen Häusern wohnen würden.
Ich ziehe mich jetzt mal in meinen Weißkohl zurück. So.
Ja, sozusagen. Aber die Idee finde ich klasse und vor allen Dingen wirklich etwas, wo man mal, ich weiß nicht, man denkt aber, warum ist da noch früher keiner drauf gekommen, als es noch gar, warum hat man nicht erst Bananenschalen gemischt?
Und dann bevor man den Beton angerührt.
Ja, tatsächlich, oder?
Ja, absolut, vollkommen richtig. Ich bin natürlich jetzt gleich schon wieder beim Essen, weil du kennst mich. Nein, weil ich habe kürzlich auch Rezepte gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast, dass man Burger mit Bananenschalen machen kann. Ich muss das nochmal recherchieren, ich weiß nicht mehr, wie das ging, aber irgendwie kann man aus Bananenschalen, die kann man nämlich theoretisch auch essen, wenn man sie entsprechend zubereitet, und daraus kann man quasi so vegetarische Patties machen. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Du?
Nee. Nee, ich habe diese Woche noch gelesen, dass man aus Spargel, der nicht so doll war, hat man Schalen wiederum für anderes Obst gemacht. Fand ich auch interessant. Also offensichtlich lässt sich unsere Natur ganz wunderbar wiederverwerten, Gefäße draus machen. Ich meine, die Asiaten nutzen ja schon länger Blätter und alles Mögliche, um wirklich Gefäße auch daraus zu machen. Wir sind da irgendwie immer ein bisschen, weiß ich auch nicht, ein bisschen stolperig.
Bist du da
aber
auch
wenn
immer,
da langsam.
Bist du beim Asiaten dann auch immer so, dass du nicht weißt, welches Blatt man eigentlich essen darf? Wenn du wüsstest, wie lange ich schon auf Bananenblättern rumgekaut habe, du bist mir irgendjemand gesagt hat, Markus, die machen wir mal lieber weg.
Die kannst du liegen lassen, Markus. Oder nochmal beherzen, so eine Bambusschale gebissen.
Ich dachte, das wäre halt so wie die griechischen Weinblätter und sowas. Und dann war ich beim Asiaten und die waren auch mit irgendwas gefüllt halt. Und dann habe ich halt auf diesen Bananenblättern rumgekaut. Aber das kann ich nicht empfehlen. Also das eher nicht. Dann doch lieber ein Dach draus bauen zum Beispiel.
Du, je nachdem, wie diese Häuser sich entwickeln, kannst du vielleicht auch demnächst Mauern ablecken, wenn du möchtest, weil sie nach Chinakohl oder Banane schmecken. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen.
Das könnte ich ja meinen spanischen Nachbarn auch mal empfehlen, weil du weißt ja, ich komme immer wieder auf die spanischen Nachbarn von gegenüber zurück. Wer das jetzt nicht versteht, das dauert zu lange, um das zu erklären. Aber also, wie gesagt, mein Mann behauptet, die Menschen, die gegenüber von uns wohnen, kommen aus Spanien. Ich habe jetzt extra mal aufs Klingelschild geguckt. Kein einziger spanischer Name darauf. Antwort meines Mannes, vielleicht sind die aus Argentinien. Oh. Egal. Jedenfalls, bei denen regnet es offensichtlich rein, weil ich sehe die Nachbarn jetzt nur noch dastehen und irgendwie durch ihre Küche wischeln. Und offensichtlich ist das Dach undicht. Vielleicht sollte ich ihnen mal so ein paar Bananenblätter rüberwerfen. Einfach mal in den Briefkasten werfen.
Habe ich dir jemals erzählt, ich war in Thailand auf einer ganz peinlichen Tour unterwegs. Uns wurde gesagt, man könnte wilde Tiere sehen und ich wurde mit meinem Mann über einen Fluss geschippert und es war nicht ein einziges wildes Tier zu sehen. Ich hingegen war schwer erkältet zu dieser Zeit, weil ich irgendwie mir da was weggeholt hatte. Und dann fing es an zu schütten, wie man das ja im Regenwald auch schon mal so hat. Es schüttete also wie bekloppt und dann ist aber wirklich unser Bootsführer ist aus dieser Nussschale gestiegen, in den Busch gesprungen und hat so riesige Bananenblätter geholt. geholt und mich damit zugedeckt. Und ich bin wirklich trocken wieder nach Hause gepaddelt. Ich hatte kein wildes Tier gesehen, aber ich kann Bananenblätter sehr empfehlen.
Ist das toll. Mensch, wir sehen unendliche Möglichkeiten, tun sich da auf.
Es ist einfach wunderbar. Ja, du bist dran, Markus.
Sehr gerne. Ich würde sagen, wir bleiben beim Essen. Das ist ja mein Lieblingsthema. Und mein Lieblingsthema Nummer 2, Brot. Du weißt es.
Der Sauerteig-Liebhaber.
Ich bin die Susi Sauerteig hier beim Podcast. Und deswegen bin ich immer, wann immer Nachrichten mit Brot aufkommen, habe ich sofort die Ohren aufgestellt. Und jetzt gibt es zum Beispiel Folgendes. In Deutschland, ich meine, das Brot ist uns ja sehr wichtig in Deutschland. Das Problem ist aber, unsere Bäcker kämpfen um den Nachwuchs. Sie haben große Nachwuchssorgen, weil keiner sich mehr nachts um eins in eine Backstube stellen will.
Und ich kann das so gut
Uhrzeit
verstehen.
Stellen sich höchstens diese Uhrzeit Menschen ist in ein Fernsehstudio. Nein, das ist tatsächlich ein Problem. Und ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass dieses Jahr oder 2020 blieben im Bäckerhandwerk 46,6% der Stellen bei den Verkäuferinnen und 28,4% bei den Bäcker und BäckerInnen blieben offen. So, das hat sehr viel mit der Schichtarbeit zu tun, was man halt auch ein bisschen nachvollziehen kann. So, jetzt gibt es eine Lösung aus Speyer, was mir natürlich auch schon wieder total sympathisch ist, weil mein Mann kommt ja aus der Pfalz, deswegen, das ist ja alles genau meine Ecke da unten. Und da gibt es jetzt eine Backstube, nämlich die überhaupt kein Problem hat, Nachwuchs zu finden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Sie machen erst um 14.30 Uhr auf.
Um 14.30 Uhr?
Jetzt pass auf, ja, ist unglaublich. Der Laden heißt wohl die Brotpuristen, ist wohl mittlerweile so eine Institution in Speyer. Und das ist ein Pärchen, die diesen Laden aufgemacht haben und die sich gesagt haben, also ich zitiere wörtlich, wir wollten einen ganz normalen Alltag, wir müssen hier nicht nachts stehen und etwas machen, was dem Biorhythmus nicht gut tut. Finde ich echt stolze Ansage. Und die haben halt den Clou entwickelt, nämlich sie machen halt einfach nichts fürs Frühstück, weil die meisten Deutschen essen ihr Brot ja zum Abendessen. So schön Aufschnitt drauf, der Bierschinken und der Käse. Und vorher braucht man ja das Brot eigentlich nicht. Und deswegen stellen die sich also erst um 6 Uhr in ihre Backstube, machen auch wirklich nur Brot und davon aber halt offensichtlich mehrere Sorten. Und die scheinbar auch sehr gut, weil sie haben wohl eine große Stammkundschaft. Und dann machen sie um 14.30 Uhr einen Laden auf und dann wird das alles verkauft und dann machen sie den Laden auch schon wieder zu. Und ich muss echt sagen, ich finde das mega. Ich finde es auch ein bisschen dreist, aber es scheint ja zu funktionieren. Insofern.
Ja, also ehrlich gesagt, so unlogisch ist es überhaupt nicht, ne? Also es ist, also aus meiner Sicht da sowieso nachvollziehbar. Am Wochenende würde ich sagen, weil da will man ja schon mal vielleicht sonntags morgens die Brötchen holen oder so. Ja. Aber wenn die sowieso auf Brot spezialisiert sind, ist ja wie du sagst, ne? Jetzt gerade auch im Sommer auch mal ein Baguette oder sowas, das isst man ja dann abends zum Salat und so. Ja. Und ich finde das total nachvollziehbar. Und es kann ja auch beides geben. Es kann ja auch die Bäcker geben, die sagen, nö, du, also ich habe lieber bin morgens und machen dann vielleicht nachmittags auch mal zu. Ist ja auch mal eine Alternative, damit man noch was vom Tag hat.
Absolut.
Und wenn du es mal zu Ende denkst, du kannst ja auch sagen, wir bieten auch noch Kuchen an oder so. Kuchen ist auch für nachmittags. Ja. Also eigentlich ist es ein rundes Konzept.
Eigentlich würde das gehen, denke ich auch. Also ich meine, klar, ne? Ich bin ja großer Fan von Brötchen auch. Die kaufe ich mir dann aber schon morgens sehr gerne. Und ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir so zu Hause ist zum Beispiel. Ich meine, wie gesagt, ich komme ja vom Land, ne, aus Franken. Und da ist ja so also ein Bäcker, der da nicht um 7 Uhr aufmacht, der braucht den ganzen Tag nicht mehr aufmachen, weil dann ist das Geschäft gelaufen einfach. Also das ist echt, bei uns ist schon echt noch ganz andere Uhrzeiten. Und ich denke natürlich auch ein bisschen an Frankreich. So die Franzosen, die holen sich ja schon auch gerne früh morgens schon mal ihr Croissant und ihr Baguette irgendwie. Also ich glaube, da brauchst du nicht mit 14.30 Uhr anfangen. Aber jetzt wenn die, also so wie ich das gelesen habe, machen die ja auch natürlich gutes Sauerteigbrot, wie alle Profis.
Du machst ja auch erst gegen 14.30 Uhr auf.
Natürlich, mach also um 14.30 Uhr die Augen auf. Nee, und da ist es tatsächlich so, dass man ja sagt, und es stimmt auch einfach, dass das Brot am nächsten Tag noch besser schmeckt. Es ist wirklich so. Also ich sage jetzt mal, wenn du bei denen wahrscheinlich, oder wenn du, keine Ahnung, wenn ich nachmittags ein Brot backe, dann ist das abends natürlich toll, weil man sich freut, auch ja, frisches Brot, aber besser schmecken tut es eigentlich am nächsten Tag. Das heißt, du kannst natürlich am nächsten Morgen, wenn du da Brot willst, kannst du ja einfach das Brot vom Vortag essen. Ist ja eigentlich auch kein Problem.
Also ich muss sagen, an diesem Thema finde ich vor allem immer wieder schön, mit dir darüber zu sprechen. Ich kenne niemanden, der leidenschaftlicher über Brot philosophieren kann.
Das ist nur, weil du meine Mutter nicht kennst. Die kann das noch deutlicher. Mach das doch mal als Vorschlag irgendwie. Vielleicht das Morgenmagazin einfach auch erst um 14.30 Uhr anfangen. Wäre das nichts für euch?
Ja, du, ganz ehrlich, also ich meine, wer braucht schon morgens die Neuigkeiten, ne? Wenn man das mal zu Ende... Wer will schon morgens wissen, was los ist? was naja, los gut. war. Da gibt's schon Konzepte, da laufen auch abends schon Sendungen.
Okay, gut. Vielleicht, also über die Idee muss ich nochmal nachdenken. Aber das also mit dem Brot, das hat mich echt, ich find's spannend. Wenn ich mal in Speyer bin, gehe ich da auf jeden Fall mal rein. Aber egal, Susan.
Ich finde auf jeden Fall sehr schön, dass wir direkt beim Thema Essen bleiben
Natürlich.
Können. Weil ich weiß zwar, dass du sehr gerne selber Essen machst, aber ich weiß gar nicht, wie ist eigentlich dein Verhalten, wenn du Hunger hast? Bist du, wirst du schnell
Ganz
aggro?
Schlimm. Ich habe Hunger-Tinnitus, kennst du das? Wenn du Hunger hast, dass du nichts anderes mehr hörst, außer so ein Pfeifen im Ohr, wo du nur denkst, und egal was, jeder, der mit dir spricht, ist wirklich, es ist nur noch Störgeräusche. Mein Mann kennt das auch. Also sobald ich mal sage, ich spüre so ein kleines Hüngerchen, da weiß er, er hat noch
weiß
ungefähr
er,
drei
er muss
Minuten,
was ranschaffen.
ungefähr 3 Minuten, bevor ich den nächsten Teil Martina Reise. Also es ist echt, ich bin wirklich ganz schlimm. Also wenn ich Hunger habe, dann bitte schnell.
Das finde ich gut, denn dann kann ich dich beruhigen und das ist schon die gute Nachricht. Du bist nah dran an der männlichen Fruchtfliege, denn die hat ein ähnliches Problem und ich hatte darauf gehofft, dass ich diese Verbindung ziehen kann. Es gibt ja im Englischen das schöne Wort hangry, das kennst du wahrscheinlich, ne? Diese Mischung aus hungry
angry
und angry.
Hungry,
also,
ja, das bin ich.
Genau, also das bist du, bist auf jeden Fall hangry und man hat ein schönes Experiment mit Fruchtfliegenmännchen gemacht. Man wollte nämlich herausfinden, was passiert eigentlich, wenn man die so ein bisschen aufs Futter warten lässt.
Ja.
Und das Experiment hat man eben mit jungen männlichen Fruchtfliegen, in Klammern kleine Markusse, gemacht.
Immerhin, du. So. Danke.
Ja, und das Interessante, ich mag ja bei solchen Sachen, wenn so menschliche Sachen auch bei Tieren rauskommen oder vielleicht sind es auch tierische Sachen bei Menschen, auf jeden Fall merkt man die Ähnlichkeit, je länger die Jungs, sage ich jetzt mal, die Fliegenjungs da auf ihr Essen warten mussten, umso aggro wurden die und zwar wirklich, die haben angefangen, also immer 2 mussten zusammen warten, haben das Futternäpfchen schon gesehen, konnten aber noch nicht dran und haben dann angefangen, sich durch den Versuchskasten zu jagen und haben auch mit ihren kleinen Beinchen nacheinander getreten und das fanden die Forscher besonders beeindruckend, weil die eigentlich so ein bisschen geschwächt sind und eine Fliege hat ja jetzt auch nicht so richtig viel zuzusetzen. Also eigentlich waren die schlapp, haben aber richtig gekämpft und dafür gibt es, und an dieser Stelle sage ich hoffentlich eine andere Erklärung als bei dir, Markus, denn es ist so, bei Fruchtfliegen, wenn die nicht genug Nahrung bekommen, gerade wenn die jung sind, dann entwickeln sich die Geschlechtsorgane nicht richtig. Das ist natürlich total bescheuert, deswegen kämpfen die natürlich ordentlich darum. Und der zweite Grund ist, zu diesen Futterplätzen kommen die Weibchen zur Paarung. Und deswegen ist es so ungefähr das Gemeinste, was man machen kann, wenn man so jetzt mal guckt, wie aggro die eigentlich werden, wenn man ihnen nichts zu essen gibt. Aber was auch interessant ist, dass sie sich tatsächlich den Weibchen gegenüber nicht aggressiv verhalten haben, obwohl sie Hunger hatten.
Ach.
Das sollte dir jetzt mal was für deine Beziehung zu denken.
Naja gut, ich meine, mit den Weibchen, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen.
Nein, aber auch der Partnerschaft gegenüber, weißt du?
Ja, okay, das stimmt natürlich. Aber also ich meine, das Lustige ist, mein Mann würde es zwar abstreiten, aber er ist ganz genau so.
Also ihr würdet auch mit den Beinchen nacheinander treten.
Wir würden beide uns, glaube ich, vors Wohnmobil legen, mit unseren kurzen Beinchen nacheinander treten und dann uns irgendwann aufs Essen stürzen wahrscheinlich. Aber wie ist das denn bei dir? Ist dein Mann auch, wird er auch hangry? Also oder?
Nein. Oh ja.
Ja? Ach siehst
du. Doch, doch.
Und du nicht? Du steckst das einfach so weg und bist da geduldig oder was?
Na, also wenn ich richtig Hunger habe irgendwann, dann wird's schon schwierig. Aber ich habe nicht so diese Launenkurve. Die muss ich sagen, die ist auch bei meinem Mann durchaus exponentiell nach unten dann. Und wir alle kennen uns inzwischen sehr gut aus mit exponentiellen Kurven. Da muss es dann auch schnell gehen. Das wird nur noch getoppt von, ich muss zur Toilette. Das ist dann die nächste Eskalationsstufe. Da gibt es offensichtlich auch, ich weiß nicht, ob das auch so ein Ding ist, da gibt es gar keine Zwischenschritte. Da gibt es immer nur, das muss jetzt passieren. Ich weiß auch, das ist immer so.
Ich kann das voll nachvollziehen. Also mein Urinstinkt ist auch wirklich, sobald ich hungrig werde, ich schmeiß mich jetzt auf den Boden und schreie, bis mir jemand was zu essen gibt tatsächlich. Und das ist ganz fürchterlich wirklich. Und dann jetzt muss man noch dazu sagen, also gerade als wir so in Osteuropa unterwegs waren, mein Mann isst ja kein Fleisch so. Ich damals habe ich noch Fleisch
schwierig.
Gegessen. Und das ist in Tschechien und so weiter zum Beispiel echt schwierig, da was zu finden. Und dann mussten wir halt teilweise auch echt erst das 5. Restaurant nehmen, weil es halt in allen vorherigen einfach nichts ohne Fleisch gab. So, und da werde ich dann echt, da werde ich auf einmal so zum überzeugten Fleischesser. Ich schäme mich dann auch wirklich ganz sehr, muss ich sagen.
So, jetzt guck doch mal hier, das
kann man doch mal rein. Man kann doch auch einfach mal eine Pommes essen. Oh, ganz fürchterlich. Ich habe schon großes Glück, dass er immer noch bei mir ist.
Total. Und sag ihm einfach, weißt du, ich bin nicht weit weg von der Fruchtfliege. Das musst du einfach akzeptieren, lieber Ehemann. Ja, aber ich finde solche Geschichten einfach immer wieder super, weil man so merkt, wie nah wir doch alle beieinander sind auf dieser Toll. Welt.
Und da habe ich doch schon mein nächstes Karnevalskostüm. Ich gehe als Fruchtfliege.
Als hungrige Fruchtfliege.
Und wenn ich nicht rechtzeitig meinen Kölsch bekomme, dann strampele ich mit den Beinchen.
Das finde ich jetzt schon sehr schön.
Das machen
wir. Du bist dran, Markus.
Ja, sehr gerne. Ich habe, meine nächste Meldung kommt aus Berlin und es ist eigentlich eine schlechte Nachricht, denn, Susan, halte ich fest, wir bekommen Konkurrenz.
So. Ja, was passiert?
Aber ich finde es dann doch schon wieder so putzig, dass ich es unbedingt sagen wollte. Es gibt die Seite Notes of Berlin. Wer die nicht kennt, kann ich sehr empfehlen. Da werden im Endeffekt Zettel, die in Berlin an der Straße aufgehängt werden, abfotografiert und da gepostet. Wahnsinnig unterhaltsam, meistens ziemlich aggro, wie der Berliner halt so ist. Mhm. Leute, die ihren Nachbarn mitteilen, dass sie sich doch bitte nicht auf dem Balkon einparfümieren sollen, weil die Leute sonst den ganzen Tag noch riechen und so. Also solche Geschichten, aber auch meistens wirklich sehr, sehr lustig so. Und auf dieser Seite Notes of Berlin habe ich einen Zettel gefunden, beziehungsweise man hat mir das mehrfach bei Instagram geschickt. Vielen Dank auch nochmal dafür. Ihr wisst, ihr könnt uns auch bei Instagram folgen. Und hier schreibt ein Mädchen in Lichterfelde West, muss das wohl sein, hat sie einen Zettel aufgehängt und da steht: Hallo, ich bin Helene, bin 11 Jahre alt und finde es doof, dass es fast nur noch negative Nachrichten gibt wegen Corona. Deshalb habe ich mich inspirieren lassen und möchte eine Zeitschrift machen, in der nur gute Themen stehen. Außerdem werden dort auch Witze, Rätsel und vielleicht manchmal auch Rezepte enthalten sein. Klammer auf, es wird keine professionelle Zeitschrift. Klammer zu. Super.
Super.
Wenn Sie jeden Samstag eine Zeitschrift bekommen möchten, dann schreiben Sie auf diese Linie Ihre Adresse und werfen Sie diesen Zettel bis Freitag, den 28.05. in meinem Briefkasten. Liebe Grüße, Helene. Finde ich mega. Und ich habe mir gedacht, ich fände das ja so toll. Also falls irgendjemand diese Helene in Lichterfelde West kennt und weiß, ob es diese Zeitschrift jetzt auch wirklich gibt. Ich möchte die bitte unbedingt lesen. Ich möchte die abonnieren, um das nicht so zu sagen vielleicht. So, ich möchte sie unbedingt abonnieren und falls Helene Lust hat, sich mal mit uns zu unterhalten, also ich stehe parat, Helene. Wir haben
Wollte
sehr
gerade
viele
sagen,
gute Nachrichten.
Helene muss kommen.
Wenn du noch ein bisschen Futter brauchst für deine Zeitschrift, wir können dir alles liefern. Wir haben hier alles gesammelt. Es wäre mir eine helle Freude. Also wirklich hierbei ein Aufruf an alle Menschen in Lichterfelde West in Berlin. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo das ist, muss ich zugeben. Aber es stand drunter, Lichterfelde West. Wenn ihr Helene kennt und wenn ihr diese Zeitschrift kennt, gebt uns mal Bescheid. Ich möchte helfen.
Ja, und wenn wir es schaffen, holen wir uns Helene hier in den Podcast. Das wollen wir doch, also das wäre doch auch schön, wenn sie.
Falls das hilft, ich war früher in der Schülerzeitung auch noch Redakteur. Also ich habe da eine gewisse Erfahrung vielleicht.
Natürlich.
Gut, Susan Link ist jetzt natürlich nicht so Journalismus erfahren, aber naja.
Nein, aber wenn. Das macht der Markus hier. Sehr schön, das finde ich sehr gut.
Mein kleiner Aufruf. So, aber du bist wieder dran, Susan.
Ich habe auch eine kleine Sache, also da habe ich auch an dich gedacht, Markus, muss ich sagen, weil ich muss dich ja auch ein bisschen versorgen und auch ein Stück weit betreuen. Das ist ja hier auch so ein Auftrag.
Betreutes Podcasten ist das hier.
Genau. Damit du zurechtkommst in den nächsten Wochen, habe ich mir gedacht, ich muss das Thema Fußball hier mal reinbringen in den Podcast, weil du ja da keine große Affinität hast. Aber ich habe dir einfach nur ein bisschen Fußballwissen to go mitgebracht. Also falls du in die Situation kommst, dass ich irgendjemand mit dir über Fußball unterhalten will, habe ich etwas für dich gefunden, was sich leicht wegplaudern lässt. Und Markus Bartmann-Manier kannst du damit glänzen, ohne irgendwas über Fußball sonst wissen zu müssen. Und zwar,
okay,
vielleicht kannst du was damit anfangen, hat die Sporthochschule Köln nämlich herausgefunden, dass dein großer Teil der Spiele und der Ausgang nicht von Fitness, Können oder sonst irgendwas oder vom Spielsystem der Mannschaften abhängen, sondern einfach vom Zufall. Und das finde ich total spannend. Die haben 7000 Tore in der englischen Premier League untersucht und haben die Zufallseinflüsse da analysiert. Und es ist wirklich so, dass im Schnitt 46% der Tore, also wirklich fast die Hälfte, einfach durch Zufall entstehen. Also durch Abstaubertore, Eigentore, abgefälschte Schüsse, da war nichts Geplantes dabei, sondern die sind einfach reingegangen, die Dinger. Und vor allem gerade bei schwächeren Teams ist das wohl so, dass das häufiger passiert, was klingt schon wieder nach so einem Slapstick, als ob da aus Versehen immer Tore fallen. Und was aber vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass bei diesem Toreschießen, das hat sich ein bisschen verschoben. Also früher waren es noch mehr Zufallstore als heute. Also hat das Spielsystem doch so ein bisschen was gebracht, dass man das offensichtlich gezielter verhindern kann. Aber ich finde es total spannend, dass wirklich fast die Hälfte der Tore dem Zufall überlassen ist. Weil wenn man ja mit Fußballexperten zusammen guckt, ich meine, das musstest du wahrscheinlich auch schon mal aushalten, die dann sagen, oh, das habe ich gleich gesehen und hier vom Aufbau und der hätte doch von draußen und spiel doch raus und nicht alles durch die Mitte und was weiß denn ich. Und dann kannst du da sitzen, Markus, und sagen, ach, vielleicht wird auch einfach nur zu einer Wahrscheinlichkeit von 50% dieses nächste Tor durch Zufall fallen. Und für dich ja auch ganz gut, man kann ja, das ist ja vielleicht auch der Hintergrund für diese Tippmeisterschaften, die es in Firmen und was weiß ich wo immer gibt, wo man denkt, wie konnte denn hier dieser Fußballblindfisch das beste Ergebnis tippen?
Das ist doch immer so, oder? Da gewinnen doch immer die, die am wenigsten Ahnung haben, oder?
So, und das könnte ja auch ein Grund dafür sein, weil man einfach Zufall ja auch nicht tippen kann und was für blödsinnige Dinge sich ereignen. Und deswegen fand ich das total spannend und dachte, vielleicht kurz vor der EM kann ich dir das noch so als kleine Dip, als kleinen Käseigel vor dem ersten Fußballspiel der Deutschen aber mit rüberschieben.
Das sehe ich ja auch ganz neue Möglichkeiten. Das heißt ja, dass theoretisch sogar ich Tore schießen könnte. Also ja. Zufall kann ich. Das ist das
Zufall und schwächere Mannschaften sind doch dein Stichwort.
Also das trifft genau auf mich zu. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich nur dran denke, wie ich früher Fußball gespielt habe, das wollte niemand sehen, wirklich. Aber es ist ja jetzt, also ich meine, ich interessiere mich tatsächlich halt einfach 0,0 für Fußball. Ich habe schon aus deiner Sprache jetzt so ein bisschen rausgehört. Du hast schon gesundes Grundwissen, oder? Und auch Interesse.
Ja, auch Interesse, das stimmt schon. Naja, also ich bin schon Fußball begeistert. Und ich werde auch bei der EM wieder absurdeste Konstellationen an Spielen mir angucken, weil ich das manchmal einfach mag, dann auch mal Mannschaften gegeneinander spielen, die würde ich mir sonst auch nicht angucken. Aber das ist so wie, weiß ich nicht, moderner Fünfkampf bei Olympia, das gucke ich auch nicht regelmäßig, aber wenn dann solche Veranstaltungen sind und Großevents, da habe ich da richtig Spaß dran. Und ja klar, also guckst du gar keine Europameisterschaft?
Doch, natürlich. Also wenn dann so ein Wettbewerb ist, wenn dann so ein Turnier ist, da werde ich natürlich auch zur Jubelschwuppe. Also da stand ich auch schon mehrfach irgendwie dann. Und das muss ich sagen, das kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn jemand mal richtig Spaß haben will, einfach mal in der schwulen Kneipe ein Fußballspiel zu gucken. Ich sag dir, du lachst dich tot, weil ich sag mal so, da werden die Prioritäten anders gesetzt. Da kommt es nicht immer nur aufs schönste Tor an, sondern manchmal auch auf die schönsten Beine. Das ist einfach so.
Und, Entschuldigung, aber als ob wir nicht auch so gucken würden. Also ich habe auch im Blick, hoffentlich hebt er jetzt mal sein Oberteil. Ja, ich will ja auch mal so ein Sixpack sehen. Entschuldigung, wofür gucke ich mir den Blödsinn denn an?
Also ich meine, es gibt natürlich auch in der Schwulenkneipe gibt es die hundertprozentigen, die sich wirklich nur für den Fußball interessieren und wehe, du sagst einen dummen Satz. Und dann stehen natürlich die anderen außenrum, die halt mehr wegen der Party, wegen der Atmosphäre da sind. Das bin dann eher so ich. Ich lasse mich dann aber voll mitreißen. Also ich bin da wirklich voll am Brüllen. Bei mir ist dann halt immer so, yeah, wer war denn das? War das gut für uns? Ich habe keine Ahnung.
Waren wir das überhaupt?
Aber ich schreie dann auch so wahllos Dinge dazwischen. So, oh, abseits, haben wir doch gesehen. Und alle gucken mich an, als wäre ich vom Mond. Aber das macht schon Spaß, finde ich. Also so Turniere, da bin ich dabei.
Siehste, dann habe ich jetzt doch so, also das kleine Wissenshäppchen, was ich dir jetzt rübergereicht habe, war dann doch gar nicht so schlecht. Guck.
Nein, ich nehme es mit. Ich nehme es mit und werde mich so ganz klugscheißerisch, ich glaube, da stehen die Leute sehr drauf, wenn man sich so klugscheißerisch in die Ecke stellt und immer mal wieder sagt, wisst ihr, was ich von der Deutschen Sporthochschule gehört? da macht man sich beliebt, glaube ich, in Fußballkreisen.
Du bist dran, Markus.
Du, ich habe noch eine Meldung aus Berlin und zwar, man glaubt es ja nicht, aber in Berlin, also gehen ja die Dinge wirklich jetzt in 7-Meilen-Stiefeln voran. Ja, ich meine, der Flughafen ist ja immerhin nach 14 Jahren eröffnet und jetzt kommt eine Nachricht, die ich fast noch toller fand. Eine Ampel in Berlin-Marzahn wird jetzt nach 25 Jahren Planung tatsächlich gebaut.
Was ist passiert? Ist die Straße drumherum fertig geworden?
Also ich finde es wirklich, es ist an der Ecke, jetzt muss ich gucken, Hulciner Damm, Rahnsdorfer Straße in Marzahn. Und da wird also tatsächlich seit dem Jahr 1996 eine Ampel geplant. Und das Lustige ist, die Sachbearbeiter im Senat und im Bezirk, die sich mit dieser Ampel eigentlich beschäftigen, die sind alle längst im Ruhestand. Es gibt wohl nur noch eine einzige von der SPD, glaube ich, die immer noch da politisch aktiv ist. Und es ist ein bisschen symptomatisch für Berlin, weil da dauert es ja gerne auch mal allein schon Wochen, um einen Termin für einen neuen Personalausweis zu bekommen. Und jetzt aber haben sie es endlich geschafft, dass diese Ampel, die seit 1996 geplant wird und die also mehrfach schon wo bestätigt wurde, dass das wirklich eine gefährliche Ecke ist und dass da was passieren muss, die wird jetzt geplant. Ich habe das alles mal, die wird jetzt gebaut. Ich habe das jetzt mal recherchiert. Die reine Bauzeit für so eine Ampel dauert schon ein Jahr. Hättest du das gedacht?
Was? Was,
man denkt doch einfach, Beton man stellt trocknen, die da hin. Oder? Ja, ich hab, aber doch nicht ein Jahr, oder? Ich meine, da wird auch schon wieder nass. So, und jetzt pass auf, aber wenn du so eine Ampel aufstellen willst, ich habe ja gedacht, ja, stell die Ampel da im Boden, schütt zu, fertig, so, und schalt sie ein. Aber nee, um eine Ampel aufzustellen, muss man vorher noch mit dem Gasversorger, der Telefonfirma oder dem Denkmalschutz alles abstimmen. Und jetzt bei dieser Ampel ist es nochmal komplizierter, weil die sich im Berliner Urstromtal befindet, was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung, und noch dazu in einem Wasserschutzgebiet. So, jetzt muss, um diese Ampel aufzustellen, muss extra das Regenwasser, das sich immer wieder ansammelt, in extra angelegte Rückhaltebecken geleitet werden. Und allein dieses Problem zu lösen, hat schon 15 von den 25 Jahren gedauert. Wahnsinn. Jetzt ist also, ich finde es ganz großartig, jetzt soll aber angeblich Anfang Juli sollte sie schon, Juno, sollte sie schon fertiggestellt sein. Ist sie nicht. Es ist wohl noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber man hat immerhin wohl schon einen Bauzaun und sowas aufgestellt. Also falls irgendjemand an der Ecke Hultschiner Damm, Rahnsdorfer Straße in Berlin wohnt, schickt uns doch mal ein Foto. Ich möchte sehr gerne wissen, ob es diese Ampel jetzt tatsächlich gibt. Weil also wenn es die gibt, dann ist in Berlin jetzt alles möglich, glaube ich.
Wir wollen diese Ampel kennenlernen. Aber ist das nicht absurd, was es, dass man da auch nicht aufgibt? Dass man nicht irgendwann sagt, oh komm, weißt du, vergiss doch die Ampel, wir machen irgendwas anderes.
Mich würde ja interessieren, ob sich da auch so die Kosten gesteigert haben, wie das ja so in Köln zum Beispiel gerne mal bei der Oper ist irgendwie, wo ja dann einfach nochmal so, da kommen ja einfach nochmal 30 Millionen drauf irgendwie, so, ob dann so eine Ampel auch auf im Endeffekt dann irgendwie ein Millionchen kostet oder so, die vorher, keine Ahnung, was kostet eine Ampel? Was kostet eine Ampel? 10.000?
Was kostet eine Ampel? Ich habe keine Ahnung. Kommt auch vielleicht auf die komplette Ampelanlage an. Sind Fahrradzeichen dabei? Fußgänger in besonderen, gibt es ja auch inzwischen, ist ja nicht mehr nur normale Fußgänger, es gibt ja Tiere, stimmt. Paare, alles mögliche. Du kannst ja wahrscheinlich auch die Special Edition Ampel haben. Also was kostet eine Ampel? Lässt sich vermutlich auch nicht mehr so leicht beantworten.
Bis diese Ampel aufgestellt wird und tatsächlich läuft, dann müssen wahrscheinlich auch noch Aliens abgebildet werden auf dem Ampelbild, glaube ich.
Hatten wir nicht hier im Podcast auch schon diese wunderbare Kamelampel? Doch, hatten nee. Wir doch, ne?
Was? Kamelampel? Habe ich verdrängt. Doch.
Weil da ständig die Tiere gefährdet waren, drüber zu gehen und das kollidierte mit den Fußgängern, hatte man, ich weiß nicht mehr, das Land, hatte man Kamelampeln eingeführt und die durften dann die Straße in Ruhe überqueren, wenn das Kamel auf grün sprang und danach durften doch die Fußgänger gehen.
Nein, das hast du geträumt. Das
So, mein Freund, das suche ich raus und werde gespannt. Es dir hinterher schicken. Auf jeden Fall.
Vielleicht, wenn irgendjemand jetzt weiß, wovon Frau Link da gerade brabbelt mit der Kamelampel, schreibt uns das doch gerne mal. Ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben an mail@erzählmirwasgutes.de oder ihr schickt uns einfach eine Nachricht bei Instagram, bei Facebook oder als Kommentar auf unserer Podigee-Seite. Und ihr könnt uns natürlich überall hören, wo es Podcasts gibt. Macht ihr ja offensichtlich gerade. Und wenn ihr das zufällig bei Apple macht, da kann man wunderbare Sternchen verteilen. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein paar Sternchen da lasst und vielleicht auch einen Kommentar schreibt.
Ja, und wenn ihr die Kamelgeschichte nicht findet, schreibt es einfach meiner Müdigkeit zu. Ignoriert mich einfach, haltet mich für die irre müde Frau. Ist für mich auch in Ordnung. Aber wo du schon gerade gesagt hast, schreibt uns doch gerne. Wir sind ja eigentlich schon wieder fast am Ende. Wollte ich noch meine kleine persönliche gute Nachricht dieser Woche verkünden. Ich werde nämlich morgen geimpft. Und dazu, da freue ich mich natürlich drüber, dazu haben wir auch eine ganz sehr schöne, nachdenkliche Mail von Sonja bekommen, die uns nochmal darauf aufmerksam machen möchte und das auch eine gute Nachricht findet. Stellt euch mal vor, was haben wir doch für ein Glück, dass Corona-Impfstoffe in den Oberarm und nicht in den Po geimpft werden. Und dann dachte ich erst, Mensch, Sonja, das stimmt, aber sie führt das auch noch so also ich habe jetzt erstmal nur an meinen Hintern gedacht, aber sie führt das auch noch weiter aus und es macht einfach so viel Sinn, was sie da sagt. Denn erstens findet sie natürlich, es gab ja diese Deutschland krempelt die Ärmel hoch Aktion der Bundesregierung. Ja. Die hätte ja dann heißen müssen, schreibt Sonja, Deutschland lässt die Hosen runter. Finde ich eine sehr schöne Idee. Sonja, das gefällt mir sehr gut. Sehr und gut. Wo sie mit, sie hat ja auch total recht damit, was wäre aus all diesen Social Social-Media-Fotos geworden, wo Leute ihren gepieksten Oberarm in die Kamera gehalten haben.
Das wäre nur teilweise schön
Ende.
Gewesen. Also ich sag mal so, wenn die deutsche Nationalmannschaft dann ihre Impffotos gepostet hätte, das hätte man sich vielleicht
gerne
mal angucken können. sonst eher nicht so vielleicht.
Sonja, ich bin dir sehr dankbar, dass du uns nochmal auf dieses große Glück aufmerksam gemacht hast, dass wir alle hatten, dass wir uns in die Arme impfen lassen können. So, das war meine schöne Geschichte zum Schluss. Markus, du noch.
Meine Lieblingsgeschichte ist ganz schnell erklärt. Die Restaurants haben wieder auf. Ich weiß gar nicht.
Die Außengastronomie.
Nicht nur die Außen, ja auch noch die Innengastronomie
jetzt.
Ich war jetzt wirklich schon zweimal bei meiner Lieblingsspanierin hier ums Eck und ich werde diese Woche noch zum dritten Mal hingehen. Und wer sie noch nicht kennt, ich habe ihr ja sogar mein Buch über die Lebensmittel habe ich ihr gewidmet, weil sie mich immer wieder umhaut mit ihrer Art. Mein Lieblingszitat von Angela ist immer noch, ich habe sie mal gefragt, Angela, kann man die Rinde von deinem Manchego-Käse eigentlich essen? Und sie hat gesagt, natürlich kann man, aber warum willst du? Sind wir im Krieg oder was?
Fällt dir eigentlich auf, Markus, dass du alles essen möchtest, was man nicht rechtzeitig wegräumt?
Das ist so großartig. Und heute Abend gehe ich zu einem Italiener und wir werden vielleicht sogar drinnen sitzen, weil ich bin getestet, geimpft, genesen, entwurmt, gechippt.
Du bist
ich habe alles.
Wild.
Und ich freue mich so unfassbar drauf. Ich freue mich natürlich auch für alle Gastronomen. Man merkt es ihnen auch an, wie sehr sie sich auf das jetzt wieder gefreut haben. Ich freue mich aber vor allem für mich, denn es entsteht kein Hungertinnitus mehr. Und das ist gut für alle, auch für meinen Mann. Genau, ich danke auch im Namen meines Mannes.
Es sei denn, es bummelt jemand nach der Bestellung. Aber das wollen wir heute Abend auf keinen Fall hoffen, denn wir alle wissen jetzt, was das auslösen würde. Ach, das war wieder schön. Ich freue mich.
Absolut. Ich entlasse dich jetzt wieder ins Bett, weil du morgen wieder im Studio stehen musst. Ne? Weil noch nicht die Moderationspuristin bist, wie die Brotpuristin in Speyer und immer noch drauf bestehst, morgens um 6 schon zu starten. Oder um 5? Nee, um 6 startet ihr. Ne?
5:30 Uhr.
Ach, 5:30 Uhr. Okay. 5:30 Uhr
auf dem Sofa. Nein, du wusstest es nicht, weil du noch nie um diese Uhrzeit die Augen offen hattest. In diesem Sinne, gute Nacht, Jim Bob und John Boy.
Bis nächste Woche. Tschö.
Bis dann.